Herzlich willkommen hier zurück an Giselas Küchentisch zur Folge 17 des Musiktexte-Podcast. Ich bin Hanna Otto, Sopranistin und Musikwissenschaftlerin aus Köln und mit mir sitzen heute wieder hier
Karl Ludwig, Radioautor in Köln und Wuppertal
und Hanna Fink, Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin. Ich arbeite im Ruhrgebiet und in Köln. Letzte Folge haben wir uns mit Janni Christou beschäftigt und eigentlich war das noch so ein Ausläufer von dem Horrorthema, was wir vor einiger Zeit hatten. Und genau, Janni Christou hat sehr viel über Mythen und Ritual geschrieben, Texte und Musik. Und genau, wer es noch nicht gehört hat, horcht mal rein. Es ist ja irgendwie sehr musiktheatral fast geworden.
Ich habe mir für heute auch gedacht, dass ich es auch mal ein bisschen anders angehe, inspiriert von dem Ritual. Und zwar habe ich euch hier 8 Karten mitgebracht. Und die könnt ihr einfach mal zusammen umdrehen und vielleicht das vorlesen, was darauf steht.
Eine nach der anderen?
Mhm. Okay. Du darfst anfangen.
Ach, welche nehme ich denn? Ich nehme so eine kleine, schmale. Hier steht May Kasahara.
Bei mir steht drauf Isabel Archer.
Aha. Nehme ich jetzt mal so eine große. Emma Bovary. Oh.
Oha.
Das ist doch Literatur.
Ich habe Iphigenia. Kenne ich eher Iphigenia auf Tauris, heißt das immer, ne?
Ja. Daisy Buchanan.
Mhm. Lucie Duplessis.
Lady Macduff.
Und zum Abschluss Asta Solilia.
Vielleicht könnt ihr mal zusammen überlegen, was diese Karten gemeinsam haben.
Also sie sind alle
wahrscheinlich Frauen oder Flinters.
Wahrscheinlich Frauen oder Flinters, ja.
Aus verschiedenen Zeiten auch. Und nicht alle real, oder? Emma Bovary ist doch die da von Flaubert, ne?
Ja, und Iphigenia,
die ist auch schon eine Weile.
Ist auch schon ein bisschen was her. Also sind das alles fiktionale Persönlichkeiten?
Nee, ich glaube Daisy Buchanan nicht.
Stimmt.
Und doch. Isabel, ja?
Aus The Great Gatsby.
Stimmt.
Aber ihr habt schon richtig vermutet, es gibt reale Personen und fiktionale Personen. Bei den Namen, die euch was sagen, seht ihr da noch Gemeinsamkeiten vielleicht in der realen oder fiktionalen Biografie?
Also ich glaube, wo wir uns am sichersten sind, also ich kann Emma Bovary, kannst du Iphigenia auf Tauris? Weil mehr als Iphigenia auf Tauris kann ich nicht.
ich habe auch Madame Bovary nicht gelesen, aber muss auch gestehen, ja, ansonsten bin ich hier etwas überfragt.
Also Madame Bovary ist ja schon eine traurige Frau, auf jeden Fall.
Ja, ne, ist so eine, ja.
Die dann irgendwie da in ihrem Stand, an ihrem Stand verzweifelt.
Mhm.
Boah, und beim Rest?
Und Iphigenia wird doch zurückgelassen auf dieser Insel, oder war das das? Ich weiß nicht genau.
Und auf Daisy Tauris Buchanan, halt. Boah, Great Gatsby, ey. Was hat die denn gemacht? Die war bestimmt auch traurig.
Aber welche? Die Frau vom Great Gatsby, oder was?
Weiß ich nicht. Hanna die ganze Zeit so, ich darf nichts sagen. Nee, weiß ich nicht.
Tut mir leid, Hanna. Ich habe scheinbar einen sehr eingeschränkten kulturellen Horizont.
Boah, und jetzt denken sich alle Hörer und Hörerinnen, die das hören, so, boah, kenne ich. Was ist denen los?
Sag es doch, du kennst.
Ihr habt es eigentlich schon erfasst, dass Elementare ist, sie sind alle gefangen. Gefangen in sehr aussichtslosen Situationen, ohne Ausweg. Sie alle haben in ihren Geschichten extrem begrenzte Handlungsfähigkeit. Sie können ihre Situation, in denen sie sind, nicht verändern. Sie sind Objekte von Machtsystemen, manchmal ihre Ehemänner, manchmal die Gesellschaft, manchmal sie selbst und ihre eigene Situation. Wir haben Isabel Archer aus Henry James' Roman The Portrait of the Lady gefangen in einer tyrannischen Ehe. Wir haben Iphigenia aus der antiken Mythologie, die geopfert wurde von ihrem eigenen Vater.
Geopfert sogar, ja. Mhm.
Wir haben Lucile Duplessis, die lebte 1771 bis 1794 in der Zeit der Französischen Revolution. Und sie war 23, als sie hingerichtet wurde für etwas, das sie nicht getan hat. Wir haben Emma Bovary aus Flauberts Roman Madame Bovary, verheiratet mit sehr viel Enge, die sich selbst vergiftet. Wir haben May aus Murakamis Roman The Wind Up Bird Chronicle, die in ihrer eigenen Mechanik quasi als Teenagerin in ihrer Zeit gefangen ist. Dann haben wir Lady Macduff aus Shakespeares Macbeth, die verlassen und ungeschützt mit ihren Kindern ermordet wird. Dann haben wir Daisy Buchanan aus Fitzgeralds The Great Gatsby, ebenfalls gefangen in ihrer Klasse und ihrer Ehe. Dann haben wir Asta Solilja aus Lax Ness Roman Independent People, eine isländische Frau des 19. Jahrhunderts, isoliert auf einem Bauernhof. Und das ist, was diese Frauen verbindet. Über 200 Jahre, verschiedene Kulturen, verschiedene Genres, alle sind gefangen und alle ohne Ausweg. Karl, würdest du einmal dieses Zitat vorlesen?
Female protagonists who are caught in their own kinds of killing jars. Hopeless situations, inescapable fates, impossible fantasies and other unlucky circumstances. Their jailers, the ones screwing the lid on tight, are sometimes friends or lovers, sometimes strangers and sometimes themselves, their longings and ambitions and delusions. Among these women are housewives and teenagers and mothers and daughters, innocents and tragic heroines and femme fatale.
Und Hannah, würdest du das vielleicht noch einmal auf Deutsch vorlesen?
Weibliche Protagonistinnen, die in ihren ganz eigenen Todesgläsern gefangen sind. Hoffnungslose Situationen, unausweichliche Schicksale, unmögliche Fantasien und andere unglückliche Umstände. Ihre Gefängniswärter, diejenigen, die den Deckel fest zudrehen, sind manchmal Freunde oder Liebhaber, manchmal Fremde und manchmal sie selbst. Ihre Sehnsüchte, Ambitionen und Wahnvorstellungen. Unter diesen Frauen sind Hausfrauen und Teenager, Mütter und Töchter, unschuldige, tragische Heldinnen und femme fatale.
Okay, wir haben jetzt gehört, das Killing Jar, das Todesglas. So heißt das Werk, was ich euch heute mitgebracht habe. Und ein Killing Jar ist ein Werkzeug, ein hermetisch verschlossenes Glas mit Gift darin, eigentlich um Schmetterlinge zu töten, ohne sie zu beschädigen. Mit Killing Jar habe ich euch heute wieder ein Werk mitgebracht, was ich auch gerade lerne. Deswegen möchte ich gerne diesen Prozess auch mit euch teilen. Und die Person, die diese Metapher aktiv nutzt, ist heute auch die Komponistin und Sängerin der Aufnahme, die wir heute hören.
Kate Soper.
Yes, Kate Soper, Komponistin, Sängerin, Performerin. Sie hat an der Columbia University 2011 ihre Doktorarbeit geschrieben, Doctor of Musical Arts, und die ganze Dissertation ist eine Analyse dieses Werkes, Voices from the Killing Jar für Stimme und Ensemble. Sie ist Co-Direktorin des Wet Ink Ensembles, eine experimentelle Musikgruppe aus New York seit 2006. Und vorher hat sie auch als Singer-Songwriterin gearbeitet. Sie hat unter anderem 4 Alben selbst produziert und war auch Sounddesignerin im Theater. Und das ist wichtig, denn Kate Sopers künstlerischer Hintergrund ist sehr vielfältig. Literatur, Theater, Popmusik, neue Musik, und das alles fließt auch in ihr Werk ein. Und wir hören jetzt in das erste Stück rein.
Hard as
ihr eine Vermutung, welche Protagonistin das war?
Ui, mir ist nur dieser Abschnitt über die Zeit, wo das irgendwie dann so stillstand, dachte ich, vielleicht ist das die in Gefangenschaft auf ihren Tod wartet oder so. Aber es könnte auch die, die Dekadenz gelangweilte Emma Bovary sein oder viele andere wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Wie würdet ihr denn die Stimme beschreiben, die wir gerade gehört haben? Was ist euch besonders aufgefallen?
Ja, klar.
So Jazz-Stimme.
Ja, es kam jetzt nicht so viel Emotion rüber. Von der Stimme her fand ich jetzt, ne? Also da, nee. Also ist jetzt aber auch erstmal wertfrei.
Ja, so große Intervallsprünge, eigentlich ständig. Und etwas abgehackt, wo dann immer die instrumentalen Kommentare fast oder irgendwie so Verbildlichungen dazwischen traten. Also irgendwie emotional aufgebracht, wahrscheinlich zerrissen, atemlos, irgendwie so.
Ja, die erste Protagonistin ist Meg. Und ich glaube, das, was ihr beschrieben habt, ist total richtig. Und ich glaube, das lässt sich aber übersetzen auf dieses Jugendliche eben, ne? Dieses komplett Vibratofreie, so ein bisschen auch vielleicht dieses, wo man sagt, ja, es war einfach erstmal eine Stimme.
Ja, ja, stimmt. Ne? Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, dass da schon auch so eine gewisse Naivität vielleicht mitspielt, auch wie die Intervalle gesungen werden. Und ich habe das Gefühl, darin ist irgendwie auch so ein bisschen diese Gefangenschaft in diesem Jugendlichsein. Also die wird so körperlich hörbar. Und wir hatten das ja ganz oft, dass dann so Phrasen geendet haben und dass es dann elektronisch verzerrt wird und nochmal so nachhallt. Und ich fand das spannend, weil für mich hat das weder schön noch irgendwie tröstlich gewirkt. Es war wirklich irgendwie einfach nur so jemand alleine, so sehr körperlich für mich.
Ja, ich fand es auch sehr nah im Grunde, aber dafür nicht, hat es jetzt nicht so mitgenommen, wie du, genau, wie du auch sagst. Ne? Das war eher so ein Rezitieren halt.
Ja, interessant.
Ja, also ich finde, man hört dieses Jugendliche so ein bisschen raus. Irgendwie hat sich das für mich gut übersetzt. Und deswegen würde ich jetzt direkt gerne mit euch weitergehen in das nächste Beispiel.
From the journals of Lucille Duplessis, 1786, Saturday, July 23rd. Dear diary, I think I'm losing it. I don't understand myself. I don't know what makes me think. I don't know what makes me speak. Winds me up. The truth is, I am nothing but a machine. Understand what I am. I'd be better off dead than living in this black hole. I have no desires. Never been born. Mm-hmm. I would have done in her place. If destiny had placed me on the throne, if it had been I who was queen. I would not have waited for the mob to come and snatch me from my palace. My death would have been felt across the entire universe. Before my death, I would reveal to the people my intentions. At the back of a courtyard, before a vast burning pyre, I would raise an altar. For the first 2 days, I would kneel before this altar to pray to the great ruler of the universe. On the third day, I would meet my death. The ceremony would take place by the light of torches at midnight. Midnight's tolling. It's so quiet. Everyone's asleep. What's happening over all the world?
Wir haben jetzt ja schon gehört, um wen es hier geht am Anfang Lucille. Des Werks.
Lucie.
Duplessis.
Was ist euch aufgefallen?
Das Ensemble hat auf jeden Fall auch irgendwie eine aktivere Rolle gespielt. Weil ich fand das Ensemble immer noch auch eher begleitend kommentierend. Und es wurden so Briefe vorgelesen, glaube ich jetzt, ne?
Also, Tagebuch.
Ja, genau. Mhm. Ja, und man wird dann so durch die Erzählung reinversetzt und folgt dann eigentlich so den Worten. So kommt man durch das Stück eigentlich durch, ne? Und dann fällt einem manchmal, also fällt mir manchmal so was Musikalisches auf, aber es ist jetzt eher so eine Wortbegleitung.
Ja. Also ich musste irgendwie an Kurt Weill auch denken, mhm. an so ja, vielleicht nicht ganz episches Theater, es ist schon sehr theatral, eigentlich mhm. opernhaft. Also man kann sich gut eine Oper in diesem Stil vorstellen. Und genau, alles sehr veranschaulichend, also die Maschine und dann irgendwie so zeitgemäße Trommelrhythmen von irgendwelchen französischen Nationalgarden, oder das kann man sich dann alles sehr bildlich vorstellen. Und dazu eben dieser Jazz, das hat mich irgendwie, ist mir Weil in den Sinn gekommen, auch mit dieser leichten Broadway-Ecke. Also eigentlich eine ganz spannende Mischung.
Was auch sehr klar wiederum. Ich finde es trotzdem sehr klar geschrieben. Das ist jetzt.
Kommuniziert sich sehr, sehr deutlich, ja. Mhm.
Was ich besonders spannend daran finde, ist, wie das Mikrofon quasi mit als Instrument genutzt wird. Also natürlich ist es sowieso schon verstärkt, ne, weil es wird ja gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob man das am Anfang gut gehört hat. der Rhythmus des Sprechens ist am Anfang nicht notiert, sondern es ist quasi nur ungefähr, wann man das sagt. Und da ist dann dabei, dass man eben mit dem Papier auf einem Block den Rhythmus, in dem man spricht, mitschleifen soll. Also dieses Dear Diary.
Wie so eigentlich das Geräusch von einer Feder, so, ne?
Genau, also das könnte sowas sein, wie ein Stift kratzt auf Papier oder ne, auch sowas Statisches. Aber das fand ich sehr spannend, weil ich habe schon das Gefühl, dass da auch mit Nähe und Distanz total gespielt wird. Also was ist jetzt gerade näher am Mikrofon, was ist jetzt gerade weiter weg?
Ich habe mir schon vorgestellt, wie die das geübt haben müssen, dass der Perkussionist da irgendwie da.
Genau, das ist dann eben eine Aufgabe, die auch
praktisch
die Sängerin dann mit übernimmt. Ja. Und eben, das ist das Spannende, ne? Dann auch dieses Zusammenspiel, worüber du auch gerade gesprochen hast, von einem Ensemble, wie dann doch auch die Sänger in dem Ensemble folgt, obwohl es vielleicht diesen begleitenden Charakter hat, dadurch, dass das Ensemble klarer notiert ist als jetzt die Stimme, dass es dann trotzdem, finde ich, auch wieder so eine Dynamik ergibt.
Das hört man jetzt von außen nicht so.
Auf der Bühne ist ja nochmal was anderes als in der Komposition. Da merkt man, dass der Text eigentlich verkomponiert wurde.
Erstmal bis dahin.
Da ist auf jeden Fall mehr Energie drin. Mhm. Das war Madame Bovary, oder?
Mhm, richtig.
Also wir haben das gerade nachgeguckt. Was hat sie gesungen?
Ich wünsche mir, dass die Sonne ruht und was kümmert es mich, ob er mich betrügt?
Ja, ja, viel mehr Energie. Dieses von Beuys, da hält man das Ohr an die Wand und dann kommt Beuys aus der Wand und sagt abwechselnd, ja, nein. Ja, nein. Das war hier auch so ein bisschen so ein Jauchzen zu Tode betrübt.
Zumal lachen und dann also wirklich so auflachen, runterheulen.
Oder? Aber man hat auch so eine dreckige Lache jetzt auch mal gehört. Ne? Da kamen jetzt schon so andere Seiten auch raus. Da hat man mehr von der Stimme gehört.
Ja, mit diesem Zitat macht das irgendwie, dann werden das so richtige Charakterstücke eigentlich. Ne? Also,
ja, stimmt. Ja.
Ja.
Genau, ein Aspekt, auf den ich hinaus wollte, sind eigentlich diese Extended Vocal Techniques, wie sie hier jetzt zum Beispiel in dem Satz eingesetzt werden. Also was wir jetzt gehört haben vom so Vocal Fry bis hin zum Lachen, zum Weinen, viel so Air Sounds, Glissandi. Und später in diesem Satz kommt dann noch an einer Stelle ein Bariton dazu, der quasi gegen diese Stimme eine Mozart-Arie singt. Das ist das einzige Mal, dass wir in diesem Stück eine Männerstimme hören und die Person wird quasi von der Bühne wieder weggesungen. Also es gibt einmal so diesen Einzug von Mozart und dann geht es zurück in Emmas Chaos, also dieses nie aufeinandertreffen. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, warum oder was der Aspekt der Stimme für dieses Werk bedeutet. Denn ich glaube, das, was am Ende bei diesen Charakteren auch eine Gemeinsamkeit ist, das, was sie am Ende übrig haben, ist ihre eigene Stimme, ihre eigenen Gedanken und eben vor allem bei den historischen Personen auch so die überlieferten Schriften. Mhm. Und das ist etwas, was ich darin wirklich sehe, dass ihre Stimmen und ihr Ausdruck dann teilweise durch diese Extended Vocal Techniques nochmal ganz anders hörbar wird und dadurch vielleicht auch übersetzt wird in unsere Zeit. Ich würde euch gerne eine Rezension vorlesen.
Oh ja.
Eric Skelly hat 2018 geschrieben: "A score composed in a modernist aesthetic, fueling a disquieting performance that spoke directly to the Me Too and Never Again movements." Das wollte ich irgendwie gerne mit euch teilen, weil ich das ganz spannend fand, weil da ja nochmal auf einer anderen Ebene diese Geschichten übertragen werden auf einen Diskurs, der ja inzwischen auch schon wieder fast 15 Jahre her ist. Also diesen Aspekt der Aktualisierung, diese historischen, mythologischen, literarischen Frauen ins Jetzt zu holen.
Ja, ist auf jeden Fall, wenn man das so, die Frauen in ihrem Charakter oder mit ihrer Story so erzählt, es hat schon, also wie du gesagt hast, du hast ja vorhin gesagt Oper und ich habe gesagt Musiktheater, das hat schon sowas. Einfach Geschichten erzählt, aber halt nicht nur erzählt, sondern auch noch der Impetus dieser Geschichte wird noch mitkomponiert.
Stimme ich schon da total zu. Sind natürlich auch starke Frauen einfach gewesen, auch wenn sie so wehrlos oder ohnmächtig waren, denke ich mal, ohne jetzt die alle Geschichten tatsächlich zu kennen, aber auf jeden Fall ja, starke Frauenfiguren, was natürlich vielleicht es dann auch einfacher macht, ein Stück draus zu machen.
Also würdet ihr sagen, für euch funktioniert diese Form der Aktualisierung?
Ich glaube, das kommt total auf die eigene Perspektive an, ehrlich gesagt, ob das funktioniert oder nicht.
Die beiden Beispiele zumindest von Lucie Duplessis und Emma Bovary haben auch inhaltlich, glaube ich, so ein bisschen Wahnsinn thematisiert und es scheint mir fast jetzt von dem, was ich gehört habe, könnte man überlegen, ob sie da so in so eine die starke Frau als Hysterikerin Falle tappt oder irgendwie solche, ja, also irgendwie so Stimmen, die sich durchsetzen, eben dann gleich auch als etwas sehr nicht Normiertes sieht, was dann eben in so eine Verrücktheit oder also was in solche, ohne das jetzt bekräftigen zu wollen, dass das so sein sollte, aber irgendwie bei dem, was ich jetzt gehört habe, könnte ich mir vorstellen, dass das Stück so ein bisschen Gefahr läuft, in solche Klischees abzudriften.
Für mich war das irgendwie immer mehr so eine Emanzipation von der Wut irgendwie oder von dem Schmerz. Also ich glaube, ich habe da persönlich jetzt nie was Hysterisches rausgehört, auch weil es so intendiert ist. Irgendwie diese Extended Vocal Techniques sind ja auch für jedes Stück anders. Und das ist vielleicht auch nur ein Faktor, aber ich fand es immer total spannend, mir auch eben das Alter der Person anzuschauen. Ich finde, das hört man zum Beispiel total. Und das hat für mich auch so eine Sensibilität, die da echt stark ist. Also ne, wir haben irgendwie jetzt gerade eine Person gehört, die ist 23 und muss jetzt sterben. Und natürlich ist da so eine Verzweiflung. Und vorher haben wir eine 17-Jährige gehört. Und ich habe schon das Gefühl, dass das schon auch eine sehr intime Auseinandersetzung auch mit vielleicht so einem Prozess vom Erwachsenwerden, Frauwerden, Schmerz in verschiedenen Lebenssituationen, in verschiedenen Altern ist. Also
ja, das stimmt.
Würde ich jetzt gerne einmal mit euch in das letzte Stück hören.
Listen! I'm
Happy Meal. I looked out doors. It's very romantic outdoors. There's a bird on the lawn, a nightingale. It's romantic, isn't it? You see, I think everything's terrible. I know. I've seen everything and done everything. God.
her voice is full of money.
Okay, wir haben jetzt gerade das Ende des Gesamtwerks gehört.
Ach krass.
Habt ihr eine Vermutung, um wen es da ging?
Ja, die vom Gatsby, oder?
Aha. Ich dachte an die vom James, die in so einer goldenen Käfig lebt sozusagen.
Also Hannah hatte recht, es geht um Daisy Buchanan, also The Great Gatsby. Und vor allem in dem Roman ist Daisy eben oberflächlich gefangen in ihrer Klasse, in ihrem Reichtum. Und Fitzgerald beschreibt ihre Stimme selber in dem Roman. Unter anderem beschreibt er es als a singing compulsion, full of aching, grieving beauty. Und dann reduziert er sie aber auf die Zeile, her voice is full of money.
Ja, und genau da kam dann jetzt nicht KI, sondern Bearbeitung, ne? Also Live-Elektronik, würde man sagen, oder?
Ja.
Das ist ja ganz spannend. Genau, es wurde ja immer wieder repetiert. Und dann hieß es, ja, ihre Stimme ist, das spricht das Geld sozusagen, soll der Satz ja eigentlich sagen, oder? Interpretiert ihr den auch so? Her voice is full of money, also.
Ja.
Er redet von der Sprechstimme. Ja, es geht um einfach sie auch als Person und dann die Stimme eben als Medium.
Ja, das war natürlich, also auch im Gesamt Blick nochmal jetzt deutlich, hat das meinen Gesamteindruck nochmal sehr differenziert, diese andere Stimme. Und natürlich dann auch eigentlich von Anfang an eine gespaltene Stimme, ne? Also oder zumindest eine verdoppelte.
Total.
Und dann in dieser auch Dehnung, die sich dann irgendwie unabhängig sogar macht und eine Stimme singt so melismatisch in höchsten Höhen und die andere ist irgendwie so verzerrt, verstorben, also
total.
Stirbt irgendwie ab oder ist irgendwie nicht mehr so ganz in der Realität und dann kommt diese künstliche Verzerrung schon vielschichtig, ja.
Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, ich fand dieses Tape-Cut-Off am Ende irgendwie auch schon sehr eindrucksvoll.
Also die ganzen Layer, die aufgebaut wurden und diesen großen glühenden Ball geformt haben, die wurden dann einfach das Kabel gezogen.
Ja. So, ja. Genau, vor allem auch so diese, was du gerade beschrieben hast, diese Doppelung der Stimme. Vor allem, wenn sie dann eben nur auf A singt und man hört aber da drunten noch diesen fast schon so ein bisschen gebrummelten Text. Ja,
ja.
Das ist schon so eine Grundschwingung, die einen dann irgendwie durch den ganzen Satz so ein bisschen verfolgt.
Ja. Also handwerklich ist das wirklich irgendwie fein gemacht alles, ne? Da kann man so schön mithören, alles ausdifferenziert.
Ich finde es auch immer noch trotzdem, auch wenn das jetzt der, wie du gesagt hast, der glühende Feuerball, war es jetzt trotzdem nicht so dicht. Ich finde das immer alles sehr, man weiß nicht, so transparent geschrieben, ne? So sehr
ist greifbar alles.
Ja, genau, es ist auch nah irgendwie immer.
Ja, und ich finde dieses Cut-off lässt ja vielleicht dann auch so ein bisschen nachhallen. Ne? Also man kann dann überlegen, ist das jetzt einfach die Verstummung dessen? Ist es doch irgendwie ein Moment der Emanzipation, der Befreiung? Also irgendwie finde ich, das lässt dann doch noch relativ viel Spielraum offen am Ende.
Und wenn du das jetzt lernen willst, wie wichtig ist es für dich, dass du diese Personen alle kennst oder die Geschichte hinter diesen Personen?
Ich glaube, das Spannende ist ja eben einfach an dem Stück, dass auch fast jedes einzelne Stück ein bisschen ein anderes Genre hat. Und
eine andere Zeit.
Genau. Und das war auch für mich heute, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass dieser Einsatz von den Extended Vocal Techniques, dieses, das nicht schön zu singen, dieses Kämpferische, aber eben in ganz verschiedenen Etappen des Lebens und in ganz anderen Epochen, dass das am Ende ist, was diesen Personen bleibt oder auf jeden Fall nach Kate Sopas Interpretation bleibt. Und Deswegen sind, glaube ich, für mich besonders wichtig eben die Momente, wo die Stimme einsetzt und wo die Stimme aufhört. Und ich glaube, das ist echt was, was man in diesem Stück nochmal spezifisch unter die Lupe nehmen kann. Wie in welchem Satz die Stimme wie und wo einsetzt. Wie sie dann auch wieder elektronisch gedoppelt wird und dann aber auch wieder endet.
Ja, die Frage ist halt, wie sehr das in der Partitur aufgeschrieben ist, ne? Weil wenn wir beide jetzt über Madame Bovary zum Beispiel reden, hast du vielleicht ja eine andere Figur vor Augen als ich. Also die ist ja relativ klar umrissen. Aber da ist ja, also meine Frage geht auf den Interpretationsspielraum. Also wie viel Spielraum hast du von Kate Soper bekommen? Weil was ist, wenn du was ganz anderes wichtig findest?
Also ich glaube, es ist natürlich dadurch schon mal beeinflusst, dass die Aufnahme, die es gibt, von der Komponistin ist. Ne? Das, darüber sprechen wir ja hier auch viel, sowohl wie irgendwie Programmhefttexte oder irgendwie Vortexte schon die Wahrnehmung beeinflussen. Und natürlich ist es nochmal was anderes auch in so einer Composer-Performer-Praxis, ne? Wo einfach sie jetzt die Erstinterpretin ist. Obwohl, was ich da natürlich auch spannend finde, es gibt natürlich einmal diese, also es gibt mehrere Aufnahmen von ihr, wie sie singt. Und ich glaube, für mich ist aber eher so ein bisschen der Punkt, ich finde es insgesamt in dem Sinne sehr gut komponiert, dass man gar nicht so viel Interpretation selber mitbringen muss, weil eben diese, die Stimmtechnik so unterschiedlich geschrieben ist und so klar dann wiederum notiert ist, dass natürlich ist es für mich wichtig, die Person zu kennen, aber einfach, weil das, glaube ich, für mich auch immer ein Anspruch ist, wenn ich in Werke reingehe, da nicht blind reinzugehen. Aber ich glaube an sich, wenn jemand jetzt nur die Partitur lesen würde, würde man dadurch ein Gefühl bekommen für die Person.
Das ist schon eine Lesart auch von der Komponistin.
Ja, und das Stück heißt ja Obertitel Voices of the Killing Jar, das heißt
Voices from the Killing
Jar. Das heißt, das sind alles sozusagen Frauen, die in diesem Glas gefangen sind und denen man jetzt zuhören kann, sozusagen.
Ja, ich glaube, diese Metapher kann man unterschiedlich lesen, ne? Weil Karl hatte ja vorhin auch schon gefragt, ob die alle sterben. Die sterben, also natürlich, irgendwann sterben die alle. Aber jetzt in den Geschichten, die wir von ihnen hören, stirbt ungefähr eben die Hälfte. Aber ich glaube, dieses Aussichtslose und dieses eben Reduzieren, und ich glaube, so hat Kate Soper auch die Rollen für sich ausgewählt, eben Frauen zu wählen oder Geschichten von Frauen zu wählen, die am Ende halt nur ihre Stimme hatten.
Das sind halt alles Männer, die über diese Frauenfiguren geschrieben haben. Und genau, das ist insofern total der wichtige Schritt und cool, aber vielleicht ist es auch das so ein bisschen, was mich dann, was bei mir so ein bisschen eine Frage ausgelöst hat, ob diese Figuren in ihrer Größe und Stärke und eben Überliefertheit quasi auch so unvoreingenommen genommen werden können oder ob nicht, um wirklich auch eine emanzipatorische Frauenrolle heute in unserer Zeit auf die Bühne zu bringen, ob man nicht auch irgendwie andere Figuren bräuchte oder wirklich nochmal, Frauenfiguren. Also das sind es ja auch. Aber
es ist mir auch aufgefallen, natürlich, dass alle Frauenrollen, die hier fiktiv sind, sind alle geschrieben von Männern. Aber da ist dann ja vielleicht auch so diese editorische Praxis, die ja daraus entsteht, dass sie sich eben so Aspekte rausnimmt, wie nur diesen einen Satz, den sie dann verarbeitet.
Ja, genau.
Das dann ist so. Sie als Komponistin und als Performerin ja vielleicht genau diese Frau, die du gerade gesagt hast, die man bräuchte.
Ja, aber vielen Dank. Das war
super, das war jetzt cool.
War mir überhaupt kein Begriff und war jetzt spannend, ja.
Dann danke euch für die Diskussion. Wir kommen jetzt noch zum Türöffner des Monats. Der Türöffner des Monats ist dieses Mal das Klangspuren Creators Lab 2026. Wenn ihr dieses Mal dabei sein wollt, müsst ihr euch allerdings ein bisschen beeilen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 25. Juni. Das Klangspuren Creators Lab ist ein einwöchiges Labor für alle, die im Bereich Musik, Choreografie, Theater oder Architektur sind. Genauer gesagt richtet es sich an Masterstudierende, PhD-AnwärterInnen und alle, die gerade BerufseinsteigerInnen sind. Und das Ganze findet vom 8. bis zum 15. September in Österreich statt und wird unter anderem von Juliette Fraser und Marlene Schleicher geleitet. Und als MentorInnen ist unter anderem Lisa Lim aus unserer vorletzten Folge dabei. Alle wichtigen Infos findet ihr unter klangspuren.at/education. Viel Erfolg! Wir hören jetzt noch einen Musiktipp von der Komponistin unseres heutigen Jingles, Jacqueline Butzinger.
Hallo, ich bin Jacqueline Butzinger. Ich bin Komponistin und Klangregisseurin und mein Musiktipp ist Santa Solar von Laurel Halo.
Dann danke ich euch für die heutige Diskussion und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.